Vater, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass dein Heiliger Geist da ist. Danke, dass du uns in aller Wahrheit führst und leitest durch dein Wort, durch deinen Geist. Vater, danke, dass wir nicht zu denen gehören, die zurückweichen, sondern zu denen, die stehen bleiben und die Seele retten. Danke, dass dein Wort schärfer ist, jetzt jedes zweischneidige Schwert. Es durchtrennt Mark und Bein, Seele und Geist. Es trennt Lüge und Wahrheit. Vater, es trennt mich von dem, was ich nicht bin und zeigt mir, was ich bin. Halleluja. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Ich bin eine Tochter des Allerhöchsten. Ich gehöre dir, Jesus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Ich bin im neuen Bund. Im neuen Bund gehört mir alles. Ich habe Zugang zu den Schätzen Gottes. Halleluja. Ich habe all inclusive. Mir gehört alles. Halleluja. Ich bin versorgt. Ich bin geheilt. Ich bin gesund. Mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Halleluja. Krankheit, Depression gehören mir nicht mehr. Ich habe keinen Anteil mehr daran. Ich habe keinen Anteil mehr an den Sünden dieser Welt, sondern ich bin gewaschen durch das Blut des Lammes. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin geheiligt, ich bin rein gemacht. Halleluja, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Halleluja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vater, ich nehme jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus und alles Denken, was sich erhöht gegen die Erkenntnis des Christus, nehme ich jetzt gefangen unter meine Füße. Halleluja, ich herrsche im Leben an Christi Stadt. Und nehme jetzt alles, was gegen mich aufsteht, jede Macht der Hölle, alle Macht Satans, jetzt unter meine Füße, jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Vater, danke, dass ich frei bin, frei, und ich bleibe frei in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Preis sei dir, Preis sei dir, Preis sei dir, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich. Herr, wir machen dich groß. Du bist würdig zu nehmen. Herrlichkeit, Ehre, Macht und Stärke von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen, dass du der Herr bist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Preis sei dir. Halleluja. Wow. Ich lese gerade so nebenbei das Buch über die Hölle. So nebenbei. 30 Seiten an einem Tag. Und man lernt daraus ganz vieles. Und das Interessante ist, es gibt so Öffnungen von der Hölle auf die Erde, wie so Schnorchel und Hörner. Und da kriegen die Dämonen und die bösen Geister Aufträge von Satan, gehen von Satans Thronsaal in der Hölle durch diese Schläuche auf die Erde. Und dann ist da ein Satz, den finde ich so bemerkenswert. Nehmt euch Acht, sagt Satan, nehmt euch Acht vor den Christen, die wissen, wer sie sind. Denn sie haben Vollmacht, euch wieder in die Hölle zu schicken. Nehmt euch Acht vor den Christen, die wissen, wer sie sind. Amen. Geht nicht drum, dass du als Baby getauft bist, dass du einen Mitgliedschein in der Kirche hast. Davor hat der Teufel keine Angst, ganz im Gegenteil. Es geht auch nicht drum, ob du gefirmt bist oder konfirmiert oder wie das Zeug alles heißt. Geht nur um eine Sache. Steht dein Name im Buch des Lebens? Gehörst du Christus? Kennt dich Christus? Wenn Christus dich kennt, sage ich dir eins, kennen dich die Dämonen und der Teufel. Das, was gerade gesagt wurde mit diesen Angriffen und so, ich kann das voll bestätigen. Wenn mich einer fragt, würde ich sagen, hey, ich habe so die Schnauze voll von dem ganzen Mist. Aber da ist eine Kraft in mir, die macht, dass ich darüber lache. Und manchmal bin ich an so Minuten, wo ich denke, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja. Hier volle Kanne die Angriffe und hier lache ich drüber. Aber wir lachen drüber. Amen. Du musst dir mal vorstellen, der Teufel ist ein Schmied. Habt ihr schon mal einen Schmied gesehen? Der hämmert und macht und tut und bis so ein Schwert fertig ist, das dauert ganz schön lange. Das ist unfassbar viel Arbeit. Und die Bibel sagt, keine Waffe, die er schmiedet, keiner wird's gelingen gegen dich. Er kann dich weder pieksen, noch ritzen, noch schneiden. Er kann gar nichts. Und er müht sich ab und müht sich ab und müht sich ab und er hat keinen Stich gegen dich. Amen. Weißt du, wann das wirksam wird? Wenn du anfängst, es zu glauben. Und wenn du dem Teufel das sagst, du kannst einen Handstand machen und einen Überschlag. Du kannst bei Germany Got Talents oder wie das ganze Gruscht heißt, kannst dich bewerben. Kannst Boogie-Boo machen. Es wird dich gar nicht treffen, weißt du das? Ist das nicht der Hammer? Leute, das ist der Hammer. Das ist ein Vorrecht. Amen. Halleluja. Ich möchte noch geschwind was zu letzter Woche sagen. Ich weiß nicht, ob manche das falsch verstanden haben, was ich letzte Woche gesagt habe über Kranke beten. Ich habe mit keiner Silbe gesagt, wir beten nicht mehr für Kranke. Ist das korrekt? Ich habe mit keinem Satz gesagt, wir beten nicht mehr für Kranke. Sondern ich habe gesagt, es ist wichtig, dass der Kranke Glauben hat. So, und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen denen, die nicht wiedergeboren sind und denen, die wiedergeboren sind. Die nicht wiedergeboren sind, da hast du zwei Möglichkeiten. Denn die haben keinen Glauben. Oder nur wenig. Entweder kommen sie zu dir und bitten dich und sagen, würdest du für mich beten? Hast du gewonnen, das reicht für ein Wunder. Oder du fragst sie, darf ich für sie beten? Und sie sagen, ja, hast du gewonnen. Okay? Du kannst von einem nicht wiedergeborenen oder von einem Ungläubigen nicht Glauben erwarten. Verstanden? Du kannst aber für alle da draußen beten, egal was die haben. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Amen. So, was ich letzte Woche gesagt habe, geht um die, die wiedergeboren sind. Wenn die keinen Glauben haben, ist es schwierig. Wenn die Angst entwickelt haben, da kannst du für die beten, solange wie du willst, ist es schwierig. Das, um was es mir letzte Woche ging, ist um das Grundverständnis, wenn wir für Kranke beten, okay? Das heißt aber nicht, dass wir nicht für sie beten. Ich bete auch weiterhin für Leute, wo ich spüre, da ist wenig Glauben oder kein Glauben. Warum? Weil ich sie lieb habe. Okay? Und wichtig ist, nochmal zur Wiederholung, wir beten nicht, oh Herr, heile du sie. Das ist absoluter Schwachsinn, das Gebet. Ich möchte das hier nicht mehr hören und ich möchte nicht, dass ihr das betet. Weil ich glaube, wir kommen in das hinein, was Beate gerade gesagt hat, dass wir tief in den Fluss hineinsteigen. Der Heilige Geist will tiefer mit euch vorwärts gehen. Und auch wenn wir in Österreich sind, nur noch 3 Sonntage. In 3 Sonntagen fahren wir schon wieder zurück, fast. Ich glaube, dass das ein Meilenstein wird für die, die mitgehen. Und die anderen, vielleicht können wir euch die CDs mitbringen. Ich glaube, dass das ein mega Durchbruch wird. Ich habe angefangen, mir die alten Predigten von 2017, alt, die sind ja noch absolut aktuell, vom Reinhard anzuhören. Und nochmal, wir beten ganz viele Dinge, die uns schon gehören. Wir dürfen nicht mehr unsere Zeit verschwenden, Dinge zu beten. O Herr, heile mich. O Herr, versorge mich. Wir haben das alles. Ja, das gehört uns schon alles. Wir müssen schlau werden und die Dinge beten, die dran sind. Amen. Keine Armee kämpft gegen tote Soldaten, die schon besiegt sind. Komm, steh auf, ich mach die fertig, komm. Macht niemand. Sondern sie fokussieren sich auf die, die noch am Kämpfen sind. Richtig? Und der Teufel liebt es, wenn die Christen sich mit Dingen beschäftigen, die ihnen schon gehören. Ist auch schwierig für den Vater im Himmel, dass wenn wir Dinge beten, die uns schon gehören. Amen. Verstanden? So, wenn ein Kind betet, sagt, Mama, kriege ich einen Joghurt? Du weißt, wo der Kühlschrank ist. Mama, ich hätte so gerne, oh bitte, Mama, erbarme dich um deines Sohnes willen. Ich möchte einen Joghurt. So beten manche. Und der Vater macht, was ist das Problem? Da ist der Kühlschrank. Versteht ihr? Und dann sind wir frustriert, wenn der Vater nicht antwortet. Der kann gar nicht antworten, weil er hat schon geantwortet. Und der Teufel wird langsam nervös. Ich merke, dass der immer nervöser wird, weil er merkt, was hier abgeht. Wisst ihr, dass ihr eine absolute Elite seid, das zu hören, was hier abgeht? Nicht, weil ihr besser seid. Nicht, weil wir schlauer sind, nicht, weil wir schöner oder reicher sind oder weil wir es verstanden haben und die anderen sind alle doof. Es ist nur ein einziger Grund, Gnade. Gnade. Und ich merke, dass auch nicht jeder da mit kann. Versteht ihr? Nicht jeder kann mit uns fließen. Nicht jeder kann mit uns vorwärts gehen. Ich merke, dass ich oft predige, sehr herausfordernd, sehr ermahnend. Stimmt das? Ich ermahne euch fast jeden Sonntag. Ich habe als Mensch gar keine Lust dazu. Ja, ich möchte so gern der liebe nette Thomas sein, aber der Vater immer wieder, ermahne sie, ermahne sie, ermahne sie. Und letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte Woche, oh, oh. Weißt du, was der Vater zu mir gesagt hat? Thomas, du bist ein Trainer, ein Coach, der den Boxer trainiert und sagt, auf, noch eine Liegestütze, 10, 11, 12, komm, die 13, das schaffst du auch noch. Und bei der 13 denkt er sich, der scheiß Trainer, das Arschloch. Genau. Aber wenn er dann im Ring steht und merkt, dass er fitter ist als sein Gegner, sagt er, Gott sei Dank hatte ich so einen guten Trainer. Amen. Zeig mir mal einen guten Coach, der dir nach 5 Liegestütze sagt, ach, das langt erstmal. Übertreibt nicht gleich. Ja? Es trainiert nicht. Es trainiert nicht, versteht ihr? Und oft ermahne ich euch und ermahne euch und ermahne euch. Aber ich merke auch, dass da Frucht ist. Nico kennt bald alle Predigten auswendig. Ich staune, was der so raushaut. Denke ich, der weiß ja mehr über meine Predigten wie ich. Es bringt Frucht bei euch auch. Amen. Ich glaube, dass es tiefe Frucht bringt. Wisst ihr, wenn wir für Leute beten, machen wir eine Sache, die uns der Herr gesagt hat. Wer weiß es? Hände auflegen. Ist das schwierig? Ist egal, ob der gläubig ist oder nicht, oder wie. Einfach nur Hände auflegen. Pupp. Der Rest macht der Heilige Geist. Ist das gut? Du musst nicht geschwollen beten oder was weiß ich. Manchmal, wenn ich für Kranke bete, Leute zuhören, sagen sie, ja Thomas, so wie du kann ich nicht beten. Das musst du auch nicht. Du musst nur Hände auflegen, hat Jesus gesagt. Wenn ihr die Kranken seht, legt ihnen die Hände auf, hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, betet ganz geschwollen. Stimmt's? Das sagt uns unser Fleisch. Der Teufel sagt dir das. Du musst jetzt die richtigen Worte finden, sonst empfängt er keine Heilung. Das ist nicht der Punkt, okay? Und dann müssen wir, wenn wir für Leute beten und Hände auflegen, müssen wir hören, ob der Heilige Geist uns Inspiration gibt. Manchmal kommt dann was dazu, ja, wo wir Informationen empfangen, warum das ist, woher das kommt. Da können wir das binden. Da können wir das abschneiden, ja. Da können wir beten zum Beispiel, dass das, was den Glauben in der Person auffällt, jetzt gebunden ist. Ein Geist des Zweifelns und so weiter. Versteht ihr? Oder wir können Satan binden und sein Wirken in dieser Familie, in der Person, was auch immer, okay? Oder wir kriegen eine Anweisung, Befehle zu sprechen. Ich befehle jetzt dem Schmerz, diesen Körper zu verlassen. Okay? Das sind Inspirationen vom Heiligen Geist. Das musst du nicht immer beten. Das ist auch nicht, wie du das auswendig lernst und machst eine Methode draus. Und dann lehrst du andere. Ich war vor Jahren auf dem Heilungsseminar. Uiuiui. Die 365 Schritte in Heilung. Zu jedem Unterpunkt gab es nochmal 15 Punkte. Zum Schluss war ich verwirrter wie vorher. Ja? Das hat nicht bewirkt, dass ich mutiger werde. Es hat eher mehr bewirkt, dass mein Kopf nur noch rattert. Brrr. Vorfahrenschuld und die Oma und der Opa, das ist doch alles Banane. Interessiert doch niemand, oder? Geht jetzt um die Person. Was hat Jesus gesagt? Was sollen wir machen? Wer weiß es noch? Puff, Hände auflegen und im Heiligen Geist wirken lassen. Und wenn du Inspiration kriegst in irgendeine Richtung, dann machst du das. Amen. Halleluja. Und jetzt gehen wir ins Wort, oder? Das, was der Herr heute für uns hat. Halleluja. Das letzte Lied von Nico oder vom Lobpreisteam war schon genau die Einleitung in mein Thema heute. Auch Bärbel hat heute Morgen gebetet, ohne dass die wissen, was ich heute vom Herrn empfangen habe. Amen. Wer weiß, was die größte Offenbarung ist für uns wiedergeborene Christen? Was ist die größte Offenbarung, die wir haben müssen? Du sollst dann immer vorquatschen. Sitzen Sex. Habt ihr gehört, was Bärbel gesagt hat? Die weiß nicht, was ich predige. Wer weiß, was die größte Offenbarung ist, die wir haben müssen? Dass der Vater uns liebt, bedingungslos. Und er hat uns zuerst geliebt, als du noch ein Drecksack warst, ein Arschloch warst, ein Schweinehund warst. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber das trifft es genau, wie wir früher waren. Wir waren egoistisch, selbstsüchtig, selbstherrlich. Wir haben verurteilt und wurden verurteilt. Wir haben gerichtet und wurden gerichtet. Wir haben es geliebt, mit dem Finger zu zeigen. Wir haben es geliebt, wenn andere gelitten haben. Wir haben es geliebt, zu sehen, wie unsere Feinde bluten. Sind wir ehrlich? Und da hat Gott dich schon geliebt. Und der Teufel, ich sage dir das, das ist ein offenes Geheimnis. Du weißt es wahrscheinlich, aber ich sag's dir heute Morgen trotzdem. Was er am meisten liebt und wo er am allererfolgreichsten ist in unserem Leben, uns zum Stopp zu bringen, ist, wenn wir anfangen zu zweifeln, dass der Vater uns liebt. Stimmt's? Ich sehe es an euren Gesichtern. Wenn der Teufel in dein Leben kommt, egal mit was, und er liebt es mit Umständen, er kämpft mit Umständen gegen uns. Du verlierst deinen Job, oh Gott, du gehst zum Arzt und er sagt, oh, wir haben da einen schwarzen Fleck in ihrer Lunge gefunden, ja, wir haben einen Knubbel in ihrer Brust, oh, das könnte Brustkrebs sein, oh. Und wenn du diese Dinge annimmst, dann fragst du dich als erstes immer selber, Vater, warum lässt du das zu? Warum habe ich diese Krankheit jetzt? Und wenn du diesen Gedanken Raum lässt, hast du verloren. Der Vater lässt es zu, damit du überwindest. Haben wir gerade gebetet. Ich bin ein Überwinder. Der Vater lässt Krankheit zu, damit du diese Krankheit überwindest und weißt, wie man Krankheit überwindet und anderen helfen kannst, die es nicht wissen. Amen. Ganz einfach, mehr ist es nicht. Du kannst lachen über jede Krankheit. Dir kann doch nichts passieren. Oder nicht? Falls du sterben würdest, wärst du in der Ewigkeit. Da hat der Teufel dich Huckepack genommen und über die Ziellinie getragen. Wenn das so doof ist, ich weiß nicht. Ich habe noch nie Angst vorm Sterben gehabt, mein ganzes Leben nicht. Ich bin da anders, ich weiß. Und wenn noch eine Berufung in deinem Leben offen ist, eine, dann entspann dich, lehn dich zurück und lach den Teufel aus. Ist das wahr? Weißt du, wenn du so einen Glauben hast wie Jesse, dass du dreimal mit dem Verkehrsflugzeug abstürzt, ich habe es euch ja schon oft erzählt, dreimal. Einmal wird mir reichen, wirklich, also brauche ich nicht. Ja? Dreimal. Und dreimal sitzt am Flieger und liest Zeitung ganz gechillt. Und alle nebendran schreien, und schauen sich an und er bleibt ganz ruhig, bis ihn jemand fragt, haben Sie keine Angst? Nö, wieso? Weißt du, dann geht's dir wie Paulus im Schiff. Er betet und sagt, Herr, bitte mach, dass niemand stirbt, dass die nicht ertrinken. Und Gott sagt, okay, das Schiff wird untergehen, aber es wird niemand sterben. Warum? Weil du mit im Boot bist. Wenn du im Boot bist, wird niemand sterben. Wenn du im Flieger bist, wird auch niemand sterben. Amen. Warum? Weil Gott mit dir ist. Manche überlegen noch. Eine Frage. Sei du wiedergeborener Christ bist. Ist schon mal was Schlimmes passiert in deinem Leben? Einmal, mehrmal, öfters? Ich sage dir, das wird auch weiterhin passieren. Aber das Ziel ist, dass du immer gechillter, immer ruhiger, immer entspannter, immer gelassener, immer mehr mit einem dicken, fetten Grinsen da durchgehst. Ihr müsst das Leben von Jesus anschauen. Zeig mir eine Stelle, wo Jesus in Panik war. Zeig mir eine Stelle, wo er Angst hatte. Außer jetzt im Garten Gethsemane. Das war die Bestimmung des Vaters, okay? Aber wo er, wo ein Typ kommt mit einer Legion Dämonen. Zwischen 4.000 und 6.000 Mann. Streiten wir jetzt, wie groß eine Legion war. 4.000 Dämonen in einem Menschen drin. Wow. Nicht schlecht. Da kannst du anfangen austreiben. Fragst jeden, wie er heißt, machst eine Liste, hab ich alle. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat gar nichts gemacht. Die sind am Rad gedreht, nicht Jesus. Die haben ihn erkannt und haben gesagt, hey, schmeiß uns nicht raus und wenn, dann jag uns in die Schweine. Ist das wahr? Jesus hat nicht gesagt, bringt mal alle Besessenen her, dann mache ich die frei, die kamen von selber. 4.000 Dämonen haben nicht gereicht, um Jesus aus der Ruhe zu bringen.
Pastor, gestern Abend, da hat's an meinem Fenster gewackelt. Was könnten das sein? Der Wind, der Wind.
Vor 2 Jahren, keine Ahnung, wer das war, ob das Astralreisende waren oder Dämonen, ständig in meinem Büro hat irgendwas gewackelt. Aus dem Nix. Ich habe gelacht. Hab gesagt, hey, ist das alles an Buggidibu? Bisschen wackeln? Ist ja lächerlich. So musst du mit dem umgehen. Und nicht, oh, Bärbel, schnell, da wackelt's. Dann fängst nämlich du an zu wackeln. Verstehst du? Musst ganz gechillt bleiben. Amen. Oder 1999, wo ich im Endarmzentrum war in Mannheim. Ich hab's euch schon ein paar Mal erzählt. Ich komme da rein, werd gleich operiert, komme nach raus, Narkose noch, OP, Schmerzen wie ein Stück Vieh. Und da liegt da so ein Typ neben mir, in meinem Alter. Und das Erste, was er zu mir sagt, gell, du bist Christ. Ja, so im Halbdelirium, jo, sei, woher weißt du das? Ja, ich bin Satanist, ich hab's Licht gesehen. Ist doch cool, oder nicht? Ich bin nicht rein, ich leuchte, Hallöchen, oh, wie ich leuchte, merkt ihr das alles? Brauchst du nicht. Du brauchst keine Show machen. Du musst nicht irgendwie dich in den Mittelpunkt. Das merken die von selber. Amen. Und die erkennen dich. Manchmal denke ich mir, Satanisten wissen, wer wie wir sind, als wir selber, wer wir sind. Amen. Das Wichtigste, was du in deinem Leben haben musst, in deiner Tiefe, ist, dass du weißt, du bist vom Vater geliebt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Es wird sich niemals wieder ändern. Versteht ihr? Die Liebe des Vaters, alles, was der Vater tut, muss in Ewigkeit Bestand haben. Er sagt nicht, oh, heute segne ich den Nico. Und morgen sagt, oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Segen. Ich bereue, was ich gestern gemacht habe. Da wird Gott nie hinkommen. Es steht sogar in der Bibel, dass ihm die Gabe nicht gereuen, die er gibt. Obwohl manche von ihm abfallen. Er nimmt die Gaben nicht zurück. Dann gebrauchen sie die Gaben für Satan. Wisst ihr das? Ich habe es euch schon mal gesagt, in den 50er Jahren. Elvis. Auf den kam der Heilige Geist. Und er fing an zu wackeln in der Gemeinde. Und haben die Ältesten gesagt, das ist vom Teufel. Den werfen wir raus. Die Gemeinde war noch nicht bereit für den Heiligen Geist. Es hat nicht in ihr religiöses Bild gepasst. Wer hat Elvis die Gaben gegeben, der Teufel oder Gott? Was wollte Gott mit ihm machen? Er wollte ihn mächtig gebrauchen als Lobpreiser. Versteht ihr, was ich sage? Aber die Gemeinde war zu blöd dazu. Die Christen waren so mit Religion verhaftet, dass sie gesagt haben, der macht uns so einen schönen Gottesdienst durcheinander, wenn der da vorne so rumwackelt. Warum macht manchmal der Heilige Geist das Menschen wackeln? Damit endlich ihr blöder Verstand aufhört. Das kann man nicht erklären. Stimmt's? So, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Was hat der Teufel gemacht? Ihr wollt den nicht. So einen begabten Mann wollt ihr nicht. Halleluja, ich nehme ihn gerne. Danke, Gemeinde, dass ihr ihn rausgeschmissen habt. Und was wurde aus Elvis? King of Rock'n'Roll. Der Erste, der die Mädchen ohnmächtig machte. Glaubst du, dass das vom Heiligen Geist war? Auf diese Art nicht. Es war einzig nur die Kopie von der Salbung, die auf ihm lag, die der Teufel benutzte, um eine Salbung des Lichts zu einer Salbung der Finsternis zu machen. Glaubst du das? Wenn ich heute Gott kündigen würde und würde auf die Seite von Satan wechseln, könnte ich dort genauso gut predigen wie hier. Nur das Falsche. Seid ihr bei mir? Die Frage ist, erkennen wir, was von Gott ist und was nicht? Ist wichtig. Ich sage euch oft, wir müssen beurteilen, aber nichts verurteilen. Das ist die Kunst. Das können nur ganz wenige. Nur ganz wenige. Jesus kann es super. Jesus hat jeden Menschen beurteilt. Aber niemand verurteilt, nicht mal die Pharisäer. Er hat ihnen auf den Kopf zugesagt, was ihr Problem ist. Stimmt's? Aber hat sie nicht verdammt. Wenn sie gekommen wären, Buße getan hätten, hätte sie angenommen. Jesus sagt, hier bin ich, ich stoße niemand hinaus. Jeder, der kommt und anklopft, den nehme ich an. Amen. Wow. Ihr seid eine Elite, wisst ihr das? Vielleicht schneide ich das raus, weil manche, die das vielleicht hören, denken, oh, oder das ist ja schon wie eine Sekte. Wir sind keine Sekte, deswegen sind wir die Elite. Die Elite sind wir in dem Maß, wie Gott das Wort in uns hineingegeben hat. Amen. Je mehr du weißt und verstanden hast, desto mehr kannst du anwenden. Und je mehr du anwenden kannst, desto stärker bist du für das Reich des Lichts. Der Teufel kommt nur mit Lüge. Und er kopiert alles. Er kopiert alles von Gott. Er ist null schöpferisch. Musst du nur mal den Islam anschauen. Alles kopiert, alles geklaut. Kein Schweinefleisch essen, steht in der Bibel. Kopftuch tragen, steht in der Bibel. Sich waschen, steht in der Bibel. Nichts Neues. Alles nur abgeändert. Verdreht. Bisschen Wahrheit mit ganz viel Lüge. Amen. 1. Johannes 3, Vers 1. Eine immens wichtige Aussage, die der Vater hier trifft, die so wichtig ist für uns. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Wow. Nochmal, wenn da steht wahrlich, wahrlich oder seht oder achte, dann heißt es, mach deinen Blick da drauf. Mach deinen Fokus da drauf. Auf was sollst du deinen Fokus machen? Wisst ihr, in den meisten Gemeinden auf der Welt wird nur Sünde gepredigt. Sünde, Sünde, Sünde. Du bist ein Sünder von morgens bis nachts. Was denken die Leute? Sünde, Sünde, Sünde. Leute, ist wirklich so. Und ich sage euch immer, ihr seid die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Du bist ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Das ist ein ganz anderer Fokus, wie dass du denkst, du bist ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. So ist die Welt. Meine Nachbarn, die wollen nichts von Gott wissen, aber an Weihnachten und Ostern rennen sie in die Kirche. Und da ist das Osterlamm und dann erzählen wir so vom Osterlamm und wie schön der Weihnachtsgottesdienst um 12 war und haben sie Kerzle angezündet und dann fühlen sie sich so, ein paar Minütchen lang fühlen sie sich heilig. Unfassbar, oder? Und ich finde es dann lustig, wie sie mir als erzählen, wie man leben soll oder so. Macht aber nichts. Ja? Ich weiß, wer ich bin, ob mir es jemand erzählt oder nicht. Ich muss wissen, wer ich bin in Christus Jesus. Amen. Das ist der Schatz in dir. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Nicht wird er erweisen. Er hat sie erwiesen. Der Vater hat Liebe in dein Leben investiert. Warum hast du dich bekehrt? Weil er dir gesagt hat, dass er dich liebt. Nicht, dass er dich hasst. Nicht, dass er dich verdammt. Da bekehrt sich niemand. Die rennen dann weg von Gott. Du musst mal, ich habe früher als gedacht, Vater, wann kommst du nicht mal und haust mal so richtig rein? Lies mal Offenbarung. Wenn die ganzen Gerichte Gottes über die Menschen kommen, da steht nicht, und sie taten Buße. Nein, sie schimpften Gott noch mehr. Ist das wahr? Wenn dir einer in die Backe schlägt und sagt, na, jetzt habe ich dir eine gegeben, aber das war nötig, aber ich bin jetzt dein Freund. Das sagst du, Moment mal, das ist doch nicht mein Freund. Wenn Gott jemand schlägt, dann kann er nicht dann kommen und sagen, ich hab dich lieb. Weil das verstehen die nicht. Wir hätten es auch nicht verstanden, oder? Was wir nicht verstanden haben, was man manchmal bis heute nicht verstehen, ist, dass Gott uns liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Aber das ist der Kern des Evangeliums. Der Vater wollte Familie haben. Der hat alles gehabt. Super Engel, super Lobpreisengel, super Kriegsengel. Hat alles gehabt. Ganzes Universum, wo er mit seinem feurigen Wagen durchfährt. Gott sitzt nicht immer auf dem Thron. Er hat einen feurigen Wagen, ihr müsst die Bibel lesen. Er fährt durchs ganze Universum. Guckt sich alles an. Dem ist nicht langweilig. Ja? Hat besten V8. Und da ist CO2 völlig Banane. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Er gibt dir das Vorrecht, dass du seinen Namen tragen darfst. Dass du sagen darfst, ich gehöre Gott. Du Menschen sagst, ey, ich bin der Sohn Gottes. Da gucken die dich an. Das ist schon kurz vorm Anruf. Haben sie gerade noch was? Ich habe da einen Nachbar, holen sie den mal. Der glaubt, er ist der Sohn Gottes. Amen. Aber das Interessante ist immer bei denen, die, die das Echte haben, müssen nicht mit prahlen. Stimmt das? Guck mal so Sendungen wie DSDS, das ist so interessant. Immer wenn sie so einen Clip einspielen von so einem Schwätzer oder so einer Schwätzerin, weiß, da sage ich schon, ja, die kann nicht singen, der kann nicht singen, ist schon klar. Die erzählen und ich habe in einer Band gesungen und da habe ich auf der Hochzeit gesungen so und dann fangen die an zu krächzen und die Krähen stopfen sich die Flügel in die Ohren. Sagen wir, krächzen schöner. Und dann gibt's da Leute, die kommen rein mit der Gitarre so, wie so ein Häufchen Elend und hallo, ich bin der Tim, ich bin 18 Jahre alt. Ja. Und alle denken so, und dann fängt er an zu spielen und singt da, der kriegt Gänsehaut. Ist das nicht interessant? Wenn du was kannst, musst du nicht damit prahlen. Im Reich Gottes ist es dasselbe. Wenn du weißt, wer du bist, musst du nicht damit prahlen. Prinz Charles läuft auch nicht überall rum und sagt, wissen Sie, ich bin Prinz Charles, meine Mutter ist die Queen Elizabeth. Ist das nicht toll? Der braucht er nicht, weil er weiß, wer er ist. Ich glaube, dass der Vater auch will, dass wir wissen, wer wir sind. Amen. Und die, die vom Licht sind, die werden dich erkennen. Die anderen auch. Die einen so, die anderen so. Immer wenn Jesus sprach, hast du an den Reaktionen der Menschen gesehen, wessen Geistes Kind sie waren. Entweder sagten sie, ey, unser Herz brannte mit jedem Wort, was der sprach. Was ist mit dem anders? Könnte es sein, er ist der Messias? Und der andere hat gesagt, der redet ja nur dummes Zeug. Ach komm, lauf mal weg, das hat doch keinen Wert mit dem. Stimmt's? Der größte Schock war, als Jesus mal sagte, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Oh. Wupp. Ein paar hundert gingen. Blieben nur noch die Jünger übrig. Und dann fragt er sie, wollt ihr auch noch gehen? Gibt es Dinge, die dich ärgern noch? Und der Herr dich vielleicht auch fragt, willst du jetzt auch gehen? Schon mal an dem Punkt gewesen, wo du gedacht hast, ich gehe jetzt auch. Ich war schon ein paar Mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, also nicht ihr, sondern so der Rest von dem ganzen Universum. Türe zu, ich bin dann mal weg. Ist doch interessant, oder? Der Vater sagt, dass du sein Kind heißen sollst. Und da heißt, sagt die Bibel hier, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Für die Welt sind wir die größten Spinner. Können wir gut vorstellen, dass der eine oder andere Nachbar hier sagt, guck mal, jeden Sonntag treffen die sich da. Was treiben die da drin? Jeden Sonntag in Gottesdienst, wie langweilig. Das müssen die bestimmt. Da gibt's bestimmt eine Liste, wo aufgeschrieben wird, wann die da waren und wann nicht. Warum bist du da jeden Sonntag? Warum gehst du noch mit Jesus, trotz den vielen Angriffen? Da ist doch was in dir, was ich dir nicht geben kann. Da ist doch was in dir, was ich dir nicht wegnehmen kann. Ich will's ja nicht, ich sag's ja nur, versteht ihr? Da ist doch ein Schatz in dir. Du hast doch was verstanden, wo du weißt, das Wort tut mir gut. Ich brauche das Wort Gottes. Ich merke, da ist ein Unterschied. Amen. Der Vater kennt dich. Und er will, dass du weißt, dass er dich liebt, und zwar bedingungslos. Amen. Jesus starb am Kreuz für all dein Bockmist. Da hat er nicht gesagt, okay, aller Bockmist plus die Liste vom Thomas. Hat er nicht gesagt. Sondern er starb für all unsere Vergehen, oder? Wenn der Vater dich anschaut, sieht er immer nur Jesus. Und wenn der Vater Jesus sieht, geht sein Herz über vor lauter Freude und vor lauter Liebe. Der Vater kann nicht mehr zornig auf dich sein. Es ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich. Letzte Woche haben wir gelesen, 5. Mose 28, Segen und Fluch, ihr habt die Wahl. Ja? Und ihr habt alle am Anfang Hurra geschrien. Das war auch nicht so verkehrt, weil alles, was da im Segen steht, gehört dir. Das kannst du wirklich nehmen und beten, aber ich wollte es letzte Woche nicht sagen, damit ihr erstmal nachdenkt. Damit ihr auf den Punkt kommt, was ich sagen will. Amen. Segen und Fluch, ihr habt die Wahl. Ich wähle gar nichts mehr, ich habe einmal gewählt. Ich habe all inclusive. All meine Sünden sind vergeben, all meine Schuld ist vergeben, Versorgung gehört mir. Der religiöse Geist wird alles probieren, damit du das nicht glaubst. Er kommt immer mit einem Aber. Aber, da nicht, aber, hier nicht, aber das kann doch gar nicht sein. Sage ich dir ein aber wenn du es verstanden hast und es lebst, ist dein Leben erfolgreich. Und wisst ihr, wir müssen erkennen, was aus Gottes Sicht Erfolg ist und was nicht Erfolg ist. Wir denken menschlich, was Erfolg ist. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Kontostand. Ist das alles groß und dick, dann denken wir haben Erfolg. Das ist die Welt, das ist nicht Gott. Gestern Abend kam auf Bibel TV Josef. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn auch auf DVD. Da habe ich nur mal gedacht, wow, krass, wie Josef im Gefängnis sitzt, 14 Jahre lang. Mehrfach verraten wird, mehrfach von denen, denen er gedient hat und die Träume ausgelegt hat, haben ihn vergessen. Er sagt, bitte vergiss mich. Alle haben ihn vergessen. Seine Brüder haben ihn verkauft. Die Familie war weg. Er war ein junger Mann, der plötzlich ganz allein in der Fremde war und als Sklave dienen musste, ohne Hoffnung. Aus menschlicher Sicht war sein Leben völlig am... Aus Gottes Sicht war es mega erfolgreich. Seid ihr bei mir? Josef wurde geschliffen im Kerker. Im Kerker wurde der geschliffen, sein Herz. Er war immer noch ein demütiger Mensch. Er war im Gefängnis, weil er nicht Ehebruch begangen hat. Nicht weil er begangen hat, sondern weil er nicht das Falsche tat, wurde er ins Gefängnis geworfen. Ist das wahr? Aber der Ruf und der sein Meister, der ihn reinwerfen ließ, der Ägypter, dem er gehörte als Sklave, der sagt, ich habe diesen Mann kennengelernt und ich weiß, wie sein Herz ist und ich weiß, wer sein Gott ist. Und wenn er sagt, er hat es nicht getan, dann hat er es nicht getan. Er glaubte Josef mehr als seiner Frau. Er wusste, die Olle geht fremd. Das wusste er. Warum wusste er das? Weil er wusste, dass Josef nicht lügt. Warum wusste er, dass Josef nicht lügt? Weil er sein Herz sah. Josef war nicht bitter im Gefängnis. Der war nicht nachtragend. Diese Gefängniszeit war seine Vorbereitung, um unter dem Pharao als zweiter Mann in Ägypten, in dem damals größten Weltreich, zu dienen. Ist das nicht der Hammer? Aus menschlicher Sicht, voll der Loser, voll der Versager. Aber ich sag dir, Gott kann dich von einem Tag auf den nächsten vom Kerker in den Palast versetzen. Und es war gestern so plastisch in diesem Film, wo sie kommen, ihn aus dem Kerker holen lassen und er weiß gar nicht, was los ist. Und dann sagen sie, du musst vor den Pharao, jetzt wirst du gewaschen. Dann reißen sie ihm die Klamotten weg und schmeißen so ein paar Eimer Wasser auf ihn. Dann kommen so Damen und waschen ihn mit der Seife. Na ja, ja krass. Von einem stinkenden Kerker mit Kakerlaken und Ratten und mit Müll, mit Abfällen, die die zu fressen gekriegt haben, da gab's kein lecker Menü. Da gab's den Reste, die Schweine nicht mehr essen. Das haben die Gefangenen gekriegt. Und dann am nächsten Tag, durch so eine Waschung, steht er vom Pharao. Warum? Weil Gott immer Menschen sucht, die demütig sind und die nie vergessen, wo sie herkommen. Amen. Manche Menschen, die denken immer, ohne mich, ich bin so talentiert und begabt und Gott läuft dran vorbei. Wie bei allen Söhnen von Davids Vater. Waren alles große, mächtige Krieger, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und er sagt, hast du nicht noch einen Sohn? Weil der Prophet wusste, ich habe richtig gehört. Gott hat gesagt, salbe den Sohn von ihm zum neuen König über Israel. Und er sagt, yo, da gibt's noch so einen kleinen, den David, so einen Brutzelmann. Ganz braun, rötlich, verbrannt, steht in der Bibel. Unansehlich. Wisst ihr, heute legen wir uns alle an den Strand und wir sind cool, wenn wir braun gebrannt sind. Bis vor 100 Jahren hat es dich unterschieden. Leute, die braun gebrannt waren, waren die Dummen, die Arbeiter, die Bauern auf dem Acker. Die Vornehmen hatten alleine die noble Blässe. Verstehst du? Die haben sich sogar weiß gepudert zum Teil. Damit jeder sieht, sie sind nicht die dummen Bauern. Heute ist das alles andersrum. Wir verstehen manche Dinge nicht mehr. Und wenn er sagt, ja, der ist so bräunlich und verbrannt, das war jetzt nicht so ein Gigolo, ein Mallorca am Strand, sondern das hat geheißen, ja, der taugt nicht zum König. Versteht ihr? Durch die Blume. Und genau der, den hat Gott genommen als König über Israel. Wisst ihr, was die Qualifikation war, für David König über Israel zu werden? Er hat sein Leben eingesetzt für seine Schafe. Und es waren nicht seine Schafe. Er war als Hüter über die Schafe gesetzt seines Vaters. Und es war auch nicht sein Vater, es war sein Stiefvater, was das Ganze noch verschlechtert. Und er holte ein Schaf aus dem Bärenmaul und ein Schaf aus dem Löwenmaul. Und Gott sah das und sagte, der ist qualifiziert, denn er gibt sein Leben für das, was ihm anvertraut ist. Das ist ein echter König. Amen. Wisst ihr, ich bin ja absoluter Monarchie-Fan. Ich glaube, das ist die Staatsform, die Gott gefällt. Demokratie ist nicht von Gott. Niemals. Wisst ihr, ein König, wie lang herrscht ein König über ein Land? Bis er tot ist. Und dann, wer kriegt's dann? Sein Sohn. Also, wie lange denkt ein König? Wisst ihr, wie lange Politiker denken? 4 Jahre oder 7 Jahre, je nachdem, wie lange sie gewählt sind. Dann machen die Entscheidungen, die danach noch 50 Jahre das Land belasten. Das ist denen völlig egal. Hauptsache, ihre Amtszeit war toll. Ein König trifft nie eine Entscheidung, die Schaden bringt fürs Land, wenn es ein guter König ist. Ihr versteht mich richtig. Und er weiß, irgendwann übergebe ich das Land, ich übergebe das Zepter, die Krone, die Macht, die Vollmacht, die Autorität meinem Sohn. Und ich will meinem Sohn nicht einen Trümmerhaufen übergeben, sondern ein wohlgehendes Reich. Ist das richtig? Ich meine, wir sind heutzutage weit weg davon und wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr erleben, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus sagt, ich werde mein Reich, ein Königreich aufrichten. Es wird nicht eine Demokratie sein, wo alle abstimmen. Sondern Jesus spricht und dann ist es so. Und dann ist es ohne Diskussion so. Ist das nicht interessant? Als Josef gestern mit dem Diener vor den Pharao gebracht wurde, sagt der Diener zu ihm, los, verbeuge dich. Dann sagt er, das mache ich nicht. Ich ehre den Pharao, aber ich kann mich nur vor Gott verbeugen. Und der Pharao sagt, was fällt dir ein? Und dann ruft der Herr und sagt, aber du gefällst mir, weil ich sehe, du hast vor niemand Angst. Du gibst sogar dein Leben, um deinen Gott zu ehren. Sag, dieser Mann wird mich nicht anlügen, wie ihr ganzen Wahrsager. die eher nur sagt, was ich hören will. Ist das nicht interessant? Alle drumherum sagen, ist der wahnsinnig, er verbeugt sich nicht, gleich ist ein Kopf kürzer. Aber Josef hat, sein Herz hat gesagt, mir wurscht egal. Und wenn ich heute sterbe, dann sterbe ich, dann ist es so. Aber ich verbeuge mich nicht vor dem Pharao. Und Pharao gefällt es. Ist das nicht interessant? Ich habe die Woche eine Story gehört von einem christlichen Rockerclub. Und die haben ein Mitglied gehabt und er ist da auf die Partys zu den schlimmen Rockern, hat da einen auf dicke Hose gemacht und haben sie zum gesagt, so, jetzt zieh deine Kutte aus. Und das Schlimmste, was du als Rocker machen kannst, ist deine Kutte ausziehen. Und dann haben sie zu ihm gesagt, so, hat eine Pistole auf den Tisch gelegt, hat gesagt, so, du bringst uns jetzt die und die Summe als Lösegeld oder wir erschießen dich. Weißt du, was die eigentlich wollten? Wer weiß es? Nö. Dass sich eben nicht beugt. Die wollten sehen, ist dein Glaube echt? Du kommst hierher zu uns Rockern und erzählst uns einen von deinem Gott und von deinem Jesus. Was Rocker sehen wollen, ist immer Leute, die einen Arsch in der Hose haben. Egal, ob für einen anderen Club oder für Jesus, das ist, der Grund ist denen wurscht. Versteht ihr? Und der hat keinen Arsch in der Hose gehabt. Der hat eine große Klappe gehabt, aber keinen Arsch in der Hose. Dann ist sein Pressi hin, den kenne ich selber persönlich, hat das Lösegeld gebracht und hat gesagt, ich gebe euch jetzt nochmal die Chance drauf zu verzichten. Wenn nicht, werde ich dieses Geld verfluchen. Ihr werdet kein Glück damit haben. Die haben das Geld genommen, 2 Jahre später gab es den Club nicht mehr, war aufgelöst und 3 davon waren tot. Sein Pressi hat mehr Glauben gehabt wie er. Aber mir war sofort klar an der Story, was wollen die sehen? Die wollen sehen, dass das, was du da trägst, deine Kutte, dass es dir etwas bedeutet. Oder bist du nur ein Schwätzer? Weißt du, was der Teufel sehen will? Glaubst du an deinen Jesus oder bist du nur ein Schwätzer? Und wenn du ein Schwätzer bist, kriegst du furchtbar aufs Maul. Das haben welche probiert, das liest du in der Bibel. Die wurden verhauen von den Dämonen. Und haben die Dämonen gesprochen, haben gesagt, Paulus kennen wir, Petrus kennen wir auch. Aber wer seid ihr? Was seid ihr für Heinis? Stimmt es? Dämonen kriegen Angst vor dir, wenn du weißt, wer du bist. Und wenn du für, im Sinnbild gesprochen für dein Abzeichen einstehst und sagst, ich habe ein Tattoo hier auf der Brust, da steht Jesus. Das musst du rausschneiden, wenn du es weghaben willst. Freiwillig gebe ich es nicht. Verstehst du? Und der Pharao genauso. Er dachte, ich gestern im Film, wie die Geschichte, habe ich die Woche erst gehört. Er dachte, wie der Pharao. Jeder wusste in ganz Ägypten, wer sich vom Pharao nicht beugt, es ist sein Todesurteil. Und da steht er ganz locker und sagt, nee, ich achte deinen Dienst, Pharao, du bist der König über Ägypten, großer König, alles okay, aber ich beug mich nur vor meinem Gott. Das hat den Pharao nicht zornig gemacht, sondern es hat ihm imponiert. Endlich mal kein Ja-Sager um mich rum. Endlich mal einer, der einen Hintern in der Hose hat. Endlich mal einer, der zu was steht und Gesicht zeigt. Amen. Was denkst du, was der Vater für Christen haben will? Ja-Sager? Leute, die kein Hintern in der Hose haben? Oder Leute, die zu stehen und sagen, was kann der Teufel mir tun? Nichts. Amen. Seid aber still geworden, ne? Der Vater liebt euch. Er gibt dir das Recht, seinen Namen zu tragen. Trägst du den mit Ehre oder schämst du dich für diesen Namen? Bist du unter Christen der tolle Chaka und sobald die Ungläubigen kommen, dann hört man, sieht man dich nicht mehr? Stell dir mal die Frage. Für dich selber kannst du dir am besten beantworten. Nächster Vers. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Was werden wir sein? Wir werden verherrlichte Söhne sein. Wir sind schon Söhne, aber noch nicht verherrlicht. Was ist noch nicht verherrlicht? Unseren Leib und unsere Seele. Unser Fleisch. Die Bibel nennt Leib und Seele, ist die fleischliche Gesinnung. Okay? Das ist noch nicht verherrlicht. Okay? Es wird aber noch offenbar werden, was wir sein werden. Wir wissen aber jetzt, heute und hier, wenn es offenbar wird, wenn diese Verwandlung stattfindet, okay? Werden wir ihm gleich sein? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden genauso sein wie Jesus, auferstanden mit der Auferstehungskraft Gottes. Ja, wir werden denselben Leib haben, werden dieselbe Seele haben. Ist das wichtig? Wir wissen es jetzt schon, aber wir sind jetzt dort noch nicht. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes, aber wir wandeln noch im Fleisch. Und unser Fleisch will noch was? Sündigen. Aber unser Geist sündigt nicht, okay? Aber wir werden ihn sehen, wenn es offenbar wird. Nächster Vers. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Weiter. Ich komme nochmal zurück nachher. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Brauchen wir nicht, wissen wir. Aus der Sünde kommt nichts Gutes, okay? Weiter. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist, wie viel Sünde? Keine. Wenn ich in Christus bin, wie viel Sünde ist in mir? Keine. Aber ihr seid gut. Weiter. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Schon mal gesündigt, seit du wiedergeboren bist? Ja. Ja, was ist dann jetzt mit diesem Vers?
Dann bin ich nicht im Herrn geblieben, ich bin verdammt.
Nein, das ist nicht die Botschaft. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ich sage euch gleich, um was es hier geht. Nächster Vers. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Okay? Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Nächster Vers. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an und er gibt es seinen Kindern. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und manchmal hat Jesus zu Menschen gesagt, ihr seid die Kinder des Teufels. Und ihr seid die Kinder des Lichts, also seine Kinder, okay? Jetzt gehen wir zu Vers 9 und da will ich hin. Jetzt pass auf, ganz wichtig zum Verstehen. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Lass es uns zusammen lesen. Wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das jetzt versteht. Okay? Was ist aus Gott geboren bei dir? Dein Geist. Ich sage dir jetzt einen Satz, merk dir den. Sei du wiedergeboren bist, hat dein Geist noch nicht ein einziges Mal gesündigt. Es ist unmöglich. Dein Geist kann nicht sündigen. Okay? Soweit verstanden? Wäre das so, wärst du nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist hat mit der Sünde keine Gemeinschaft. Okay? Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Okay? Ihr könnt mal so einen kleinen Punkt malen zum Verständnis. Der kleine Punkt ist dein Geist. Außenrum ist die Seele und um die Seele und um den Geist herum ist der Leib. Okay? Es ist immens wichtig, dass ihr als wiedergeborene Christen versteht, wenn ihr sündigt, bist es nicht du, sondern deine fleischliche Natur. Okay? Dein Fleisch hier, dein Leib, will noch sündigen und ist nicht errettet. Okay? Dein Leib ist nicht verherrlicht. Wir haben vorhin gelesen, wir sind Kinder Gottes. Gehen wir mal zurück zu Vers, was war es? 3, glaube ich, oder 2? Genau, 2 war es. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Dein Geist ist vollkommen Gottes Kind. Wichtig, okay? Es ist aber noch nicht offenbar geworden. Es ist noch nicht passiert, was du komplett sein wirst. Du hast noch nicht deinen himmlischen Körper und eine himmlische Seele. Okay? Auch deine Seele wird, wenn du in den Himmel gehst, komplett erneuert. Das ist wichtig. Deine Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Was willst du mit irdischem Willen, mit irdischem Verstand, mit irdischen Gefühlen im Himmel? Du läufst darum wie ein Fremdkörper. Deine irdische Seele ist nicht an Wunder gewöhnt. Die sieht lauter Wunder im Himmel und sagt sich, Tilt Error, Overload, das ist ein Absturz vom Computer. Ja? Deswegen brauchen wir eine neue Seele. Und vor 2 Jahren oder so hatte ich eine Predigt hier, wo ich euch die Seele gezeigt habe wie eine Goldscheibe. Könnt ihr euch erinnern? Und die Seele hat Gott perfekt gemacht, die ist wie eine Goldscheibe. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es weder ein Mörder, noch ein Dieb, noch irgendwas. Diese Dinge entstehen durch das Verbiegen der Seele. Da hat's Einschusslöcher, da hat jemand reingebohrt. Die Seele wird pervertiert. Wille, Verstand, Gefühle wird pervertiert. Durch die Welt, durch Eltern, durch Umstände, durch Missbrauch, okay? Und wenn du in den Himmel kommst, schmilzt Gott diese goldene Scheibe wieder ein. Und alle Löcher fließen zu, alle Beschädigungen verschwinden, alle Schlacke kommt raus. Und Gott macht aus deiner alten Seele eine neue. Und zwar so, wie sie im Urzustand war. Okay? Und alles, was der Teufel da reingemacht hat, was er draufgeschrieben hat, reingeritzt und so weiter, das verschwindet alles. Sonst würdet ihr euch selber nicht mehr erkennen. Gott muss eure alte Seele erneuern. Okay? Und dann ist sie perfekt und bewahrt. Der Teufel hat keinen Zugriff mehr darauf. Okay? Verstanden? Wir wissen aber, weißt du es auch, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, wie Christus ist. Wir werden Gott gleich sein. Wir sind jetzt schon Söhne, aber es ist noch nicht offenbar. Auch für die Leute in der Welt ist nicht offenbar, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. Außer sie erkennen dich im Geist. Wie Satanisten, die schauen geistlich. Die meisten normalen Menschen nicht. Die sehen die Mallis, die sehen die Nicole. Stimmt's? Sehen euch als normale Menschen, obwohl du Zugang hast zu Gott. Dann aber in der Ewigkeit wirst du aussehen wie Jesus. Da wird es keine Fragen mehr geben, ist es Sohn Gottes oder nicht. Das werden die sehen. Gott sieht es, du siehst es. Amen. Du wirst verherrlicht sein. Okay? Dein Geist hat noch nie gesündigt. Weiter, nächster Vers. Nee, geh zurück zu 3. Geh mal zu 3, wir schauen uns das nochmal an. Dass du verstehst, wenn du sündigst, wer sündigt. Dein Zentrum ist nicht dein Fleisch und deine Seele, der Punkt ist, sondern es ist dein Geist. Es ist wie die Sonne im Zentrum. Und aus das, wie die Sonne strahlt ins Universum, soll dein Geist strahlen mit Licht durch die Seele durch und sie reinigen in den Körper hinein. Versteht ihr? Die meisten Krankheiten, die Menschen haben im Körper, die im Körper sichtbar werden, kommen aus der Seele. Ist das wahr? Es gibt nur ganz wenige Krankheiten, die körperlich sind. Die meisten Krankheiten, Magenschmerzen, Nieren, Milz, Organe, Dinge, wo Menschen sich ablehnen, wo Menschen sich selber verfluchen, wo Menschen sagen, ich wäre lieber tot als lebendig, das stirbt zuerst alles in der Seele. Ich bin ja überzeugt, dass es keine Geisteskrankheiten gibt, sondern nur Seelenkrankheiten. Aus der Seele kommt dieser ganze Mist und der Teufel kennt die Seele sehr gut. Er hat 6000 Jahre Zeit gehabt, die menschliche Seele zu studieren. Er weiß genau, wie die funktioniert. Er weiß genau, was er wem geben muss. Richtig? 30 Silberlinge, um den Herrn zu verraten. Wahnsinn. Als er merkte, dass man mit den 30 Silberlingen nichts anfangen kann, hat er bitterlich geweint. Aber er tat keine Buße. Und er ging und er hängte sich. Was ein furchtbares Schicksal. Okay? Wenn du jetzt noch sündigst, wer sündigt dann? Dein Fleisch. Also nicht mehr du, weil du bist Geist. Aber solange Gott dich hier in diesem Fleisch lässt, wirst du was? Sündigen. Wüsste Gott es jetzt nicht oder wüsste, wäre es Gott nicht klar und er würde dich weiter in deinem Fleisch lassen, wäre das ungerecht. Aber er hat deinen Geist erneuert, dass du im Geist wandelst. Und aus dem Geist heraus herrscht zuerst über die Seele. Wenn es deiner Seele gut geht, liebe Brüder, ich wünsche euch, dass es euch wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Jemand, der mit sich im Reinen ist, im Geist und in der Seele, die Leute, die sind so gut wie nie krank. Okay? Und alles, was ich sage, ohne Verdammnis, ohne jetzt zu grübeln, oh, was habe ich da gedacht und habe ich mich da abgelehnt? Ey, wir gucken nach vorne, nicht nach hinten. Amen. Und du merkst, wenn Dinge kommen, unser Schlachtfeld sind die Gedanken. Und es findet alles in deiner Seele statt und in deinem Herzelein. Okay? Was ist wenn, ist zum Teufel seine Lieblingsfrage. Was ist wenn? Ich habe euch neulich das Zeugnis erzählt, wo ich im Außendienst war, jeden Tag 500 Kilometer gefahren bin und fahre über eine Brücke. Zweit- oder drittgrößte Autobahnbrücke oder höchste Autobahnbrücke Deutschlands. Und auf einmal kommt die Frage aus dem Nichts, was ist, wenn das Ding jetzt einstürzt? So, und da habe ich 2-3 Wochen lang panische Angst gehabt, über Brücken zu fahren. Bis dahin, dass ich fast nicht mehr habe drüber fahren können. Das ist super, wenn man im Außendienst ist. Bis ich gemerkt habe, ich bin im Parkplatz raus, habe so eine Angst entwickelt, dass ich gewusst habe, die Angst lähmt mich jetzt. Angst lähmt. Kannst du ganz normal laufen, drehst dich rum und da ist eine Schlange. Und dann schreien die Leute, spring weg und du stehst so. Geht gar nichts mehr. Oder das Hochhaus brennt. Die machen unten so einen Blasebalg auf oder so ein Tuch zum Auffangen. Springen Sie jetzt! Und du stehst oben am Fenster. Angst lähmt. Es blockiert dich. Und dann habe ich gesagt, hey, Moment mal, wo kommt denn das her? Wie hat denn das angefangen? Ja, mit einem Gedanken. Was ist, wenn? Und dann habe ich gesagt, nichts ist, wenn. Gar nichts passiert. Und ab da ging es kontinuierlich, es waren ein paar Tage, bis ich wieder ganz frei war. Aber ich habe gemerkt, Moment mal, es hat in meiner Seele angedockt. Angst dockt immer in der Seele an. Stimmt es? Wisst ihr, und deswegen liebt es der Teufel, Kinder schon in den Kinderjahren kaputt zu machen. Mit Angst. Und wenn du keinen Zweier schreibst, hat die Mami dich aber nicht mehr lieb. Was macht es mit dem Kind? Jetzt schreibt es einen Einser, weil es will ja, dass die Mami es lieb hat. Nee, schreibt einen Vierer. Warum? Weil es total unter Druck ist und Panik. Wer von euch arbeitet unter Druck am besten? Keiner streckt, schon komisch. Ja, weil das ist nicht das, was wie Gott es gemacht hat. Sondern mit Freiheit und Liebe und mit Freude. Jemand hat mal gesagt, do what you love to do and you never go to work again. Tu das, was du gerne tust, was du liebst zu tun und du gehst nie wieder zur Arbeit. Ist das wahr? Vielleicht stehst du in der Fabrik und machst Krabum, schiebst immer ein Blechteil rein, 5000 am Tag und Krabum und das nächste. Oder du hast eine kreative Art und sagst, ich wäre so gern so ein Bildhauer. Und dann kündigst du und sagst, ist mir jetzt egal, ich fange jetzt an zu schnitzen und zu machen. Und auf einmal funktioniert es und du lebst gut davon, dann tust du das, was du liebst als Job und du gehst nie wieder zur Arbeit. Habt ihr das Prinzip verstanden? Wir werden ihn sehen. Nächster Vers. Ich will es nochmal euch groß machen heute Morgen. Spür, dass der Heilige Geist noch nicht ganz durch ist mit euch, aber es geht in die richtige Richtung. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Punkt. Dazwischen gibt's nichts. Wir haben letzte Woche gelernt, das Gesetz macht was groß? Die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ohne Gesetz keine Sünde. Okay. Wer Sünde tut, tut Unrecht. Also Gott sagt nicht, ja, du bist jetzt Geist und lebst noch im Fleisch, kannst du machen, was du willst. Nein, Gott sagt, herrsche über die Seele und über den Leib. Amen. Der Leib will schlafen, der Leib will essen, der Leib will trinken, der Leib will Sex. Der Leib hat lauter Bedürfnisse. Manches ist normal, manches ist nicht normal. Okay? Wenn du ein Tellerchen isst, ist das normal. Aber nicht 15 Mal am Tag 3 Tellerchen. Das wird nicht funktionieren. Das ist too much. Aber das Fleisch will immer noch eins. Guck doch mal Kinder an. Mama, kriege ich ein Eis? Wie viel Kugel kriege ich? Ein. Ich will aber 2. Gut, 2, aber mehr gibt's nicht. Aber ich würde auch 3 essen. Und wenn die Mama dann dumm ist und sagt, okay, dann kriegst du halt 3, damit du Ruhe gibst, kurz drauf ist dem Kleinen speiübel. Vielleicht spuckt er auch dann noch. Warum? Früher hatten wir in unserer Straße, in der Altstadt, wo ich herkomme, war immer so ein Straßenfest. Und da hatten wir eine Bäckerei, ich werde es nie vergessen. Und der Bäcker hat zum Ende des letzten Tages immer das Eis geholt, so große, die großen Eisbecher, wo man die Kugeln rausmacht. Kennt ihr die? Die Plastikbottiche da. Und da hat jedes Kind eine Kugel Eis gekriegt. Und eines Tages war der so besoffen, dass der das Eis hingestellt hat, gesagt, macht euch selber ein Eis. Und ich hatte 24 Kugeln Eis gegessen. Ich werde es nie vergessen. Ich war so 10 Jahre oder so. Ich weiß nicht mehr, so 10, 11. 24 Kugeln Eis. Und eine schmeckte leckerer als die andere. Und ich dachte, ich bin Alice im Wunderland. Erdbeer, Waldmeister, Vanille, Schoko. Boah, das war der Traum meines Lebens. Noch eine Kugel, noch eine Kugel, noch eine Kugel. Und die letzte Kugel war nicht mehr gut. Die war nicht mehr gut. Und nachdem ich die letzte Kugel gegessen habe, habe ich mir das komplette Eis nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und zwar in die andere Richtung.
Und ich weiß noch, wie da ständig ältere Leute vorbei sind und gesagt, Thomas, isst nicht so viel Eis. Nee, ich esse heute so viel Eis, wie reingeht. Habe ich nie vergessen. Von der allergrößten Freude des Fleisches in das absolute oder in den absoluten Sterbeprozess des Fleisches. Mir war es noch bis zum nächsten Tag noch schlecht. Ich konnte nicht zur Schule, nix, ich war wie tot. Mir war es so schlecht, mein ganzer Körper hat mir einen Stinkefinger gezeigt. Was war meine Seele? Meine Seele war nicht mit 5 Kugeln zufrieden, nicht mit 10. So ist das Fleisch. Wenn du dem Fleisch freien Raum lässt, was macht es? Bis zum Anschlag. Bis zum geht nicht mehr. Ja? Gibt also Filme, wo sie da so einen Schatz finden. Kennt ihr das? So Indiana Jones und so. Und dann machen sie die Schatzkiste auf und dann gehen die Tore langsam runter so. Brrr, die hatten damals schon alles, Hydraulik und alles. Brrr, gehen die Tore so langsam. Und dann müssen die sich entscheiden, nehme ich noch Gold oder renne ich jetzt raus? So lustig immer. Und da gibt's welche, die wissen, ich muss jetzt loslaufen, schon schaffe ich es nicht mehr. Dann ruschen die unten durch, sind draußen, aber mit leeren Taschen. Und da gibt's die anderen, die sagen, noch ein Krug und noch eine Kette und noch ein Ring. Und dann rennen sie und dann ist das Tor zu. Und ein paar hundert Jahre später kommen die Nächsten, da liegt da einer, so ein Skelett mit so viel Ketten drumherum. Der hat es nicht geschafft. Und ich denke mir so oft, ja, so oft ist es im Leben so. Erkennen wir, wo das Tor langsam runtergeht, oder nehmen wir den ganzen Ballast mit? Versteht ihr? Und das ist, was Jesus gesagt hat. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sich selber verliert? Das siehst du jeden Tag überall. Und ich denke mir, in jede Generation wächst nach. Ob das Bands sind, Schauspieler, Musiker, Sportler. Jede Generation findet immer wieder welche, die auf denselben Mist reinfallen. Ja? Alleine wenn ich beim Sammy vor der Schule stehe und warte auf ihn, hol ihn mal ab oder so, da kommen sie raus, die Kleinsten schon, mit der flubbernden Gosche. Denke ich mir, ja, wo haben sie denn das wohl gesehen? Und du denkst dir so, warum machen sie das? Ja, 10 Jahre später, ja, ich weiß noch, in unserem ersten Klassentreffen, wie alt waren wir da, so 35 oder so, da weiß ich noch, ja, da gab es ein paar meiner Klasse, haben alle mit 10 anfangen rauchen. Dann waren sie da, gelbbraune Zähne, gelbbraune Finger und ja, Thomas, es war gut, dass du nie angefangen hast. Damals habe ich gesagt, fang doch den Scheiß an. Nur du, da war noch der Marlboro Man auf der Werbeblatt-Tafel, weißt du? Aber die Rechnung kommt irgendwann. Das Fleisch will all diese Dinge und das Fleisch hört nie auf. Aber wir wissen, nächster Vers. Wir wissen, wer wir sind. Und ihr wisst, dass er erschienen ist. Du weißt, dass Jesus kam. In dein und in mein Leben, damit er die Sünden wegnehme. Wie viele? Alle. Alle deine Sünden sind jetzt schon vergeben und weggenommen. Okay? So. Und in ihm ist keine Sünde. Was will Jesus jetzt? Wenn er wollen würde, dass du nicht mehr sündigst, jetzt sofort, müsste dich jetzt sofort entrücken. Weil du wirst nachher wieder sündigen, wirst heute Nachmittag sündigen. Pass auf, aber das Ziel Gottes ist, er hat ja ein Ziel mit dir. Wenn er dich nicht wegtut aus der Welt, dann sollst du ja bleiben in dieser Welt. Warum? Damit du anfängst zu herrschen im Leben an Christi statt. Und da ist vor allem oder primär bist du es über dich selber, damit du anfängst über dich selber zu herrschen. Dass du dem Fleisch sagst, nach der zweiten Kugel Eis, das reicht heute. 2 Kugeln Eis sind mehr als genug. Amen. Weil du weißt, ich hab's was gelernt, richtig? Selbstdisziplin ist Weisheit im Geist. Amen. Jesus hat alle Sünde weggenommen. In ihm ist keine Sünde. Und das will er in dir hervorbringen, dass deine Sünden immer weniger werden, weil du herrschst im Geist an Christi statt. Versteht ihr das? Und es ist möglich. Ja, es ist möglich, dass du, Dinge, die ich heute oder früher noch gerne getan habe, die hasse ich heute. Ich habe früher geliebt, Horrorfilme zu schauen. Ich kannte jeden, den es gab. Heute, ich schalte sofort weg, ich ertrage das nicht mehr. Ich schaue nichts mehr, wo der Teufel verherrlicht wird. Ich schaue mir seinen Mist nicht mehr an. Ich kann nicht mehr, es ist für mich keine Unterhaltung. Ich schaue mir auch keine Filme mehr an, wo rumgeballert wird, wo 300 Menschen erschossen werden in einer Stunde. Das ist doch keine Unterhaltung. Das ist menschenverachtend. Solche Dinge ziehe ich mir nicht mehr rein. Rambo war früher toll. Neulich kam Rambo. Das hab ich so, so einen Scheiß habe ich früher geguckt. Dann ist das so platt. Die Story ist platt. Wie der Spiel ist platt. Wie der Rede ist platt. Das ist ja so doof. Na, früher Rambo, ey, ich weiß noch, ey, wir haben uns alle gekleidet wie Rambo. Stirnband, Militärklamotten, Springerstiefel, Rambo. Wir waren alle cool, ja. Keine Armee hat je mit Rambos einen Krieg gewonnen. Das gibt's gar nicht. Das ist absoluter Schwachsinn. Armeen gewinnen Kriege, nicht Rambos. Das ist volles dumme Zeug. Oder mit seinem feinen Bogen, mit den Sprengdingern vorne. Der Pfeil ist so schwer, der fliegt ja keine 20 Meter. Boah, war der cool früher, ne? Heute siehst du das und lachst darüber. Heute höre ich manchmal Lieder aus den 80ern. Da singen die über Dreckzeug. Ich will's nicht wiederholen, da wird's mir eklig. Damals habe ich Englisch so brockeweise verstanden. Heute verstehe ich's gut in mir. Ha, Moment mal, ist voll der Ohrwurm. Aber ich sing doch so ein Käse nicht mit. Ich sing doch nicht mit, wo die Satan verherrlichen. Da sing ich doch nicht mit. Das geht gar nicht mehr. Und manchmal erwische ich mich, wenn ich im Auto fahre, summe ich damit, weil ich die Melodie im Ohr habe von früher. Und dann merke ich so, wie der Heilige Geist sagt, hör mal hin. Da höre ich den, ich sage, was singt der gerade? Das singe ich doch nicht mal mit. Amen. Warum? Weil ich merke, das ist nicht mehr meins, das bin ich nicht mehr. Ja, ich kann das nicht mehr. Früher war ich auf jedem Faschingsfest. Da gibt's noch Bilder her, wo ich mit den Hexen tanze auf der Straße und die alle ärgere und mache und tu und... Wenn ich die Bilder heute sehe, das bin nicht ich, das ist ein fremder Mensch. Das bin ich nicht mehr. Ich brauche kein Fasching mehr. Amen. Halleluja, ich weiß, wer ich bin. Amen. Wow, in ihm ist keine Sünde. Nächster Vers, noch einmal will ich mit euch drüber, das ist gut. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Bleibst du in ihm, ja oder nein? Warum? Weil dein Geist niemals wieder verloren geht. Du bist in ihm und du bleibst in ihm. Ist das nicht der Hammer? Und wenn du sündigst, weiß es noch mein Fleisch. Das ist halt nun mal so. Aber das wird immer weniger. Ist das richtig? Immer weniger. Ich merke auch mit Krankheit, früher war ich alle paar Monate krank. Heute ist es noch einmal, ja, zweimal im Jahr, wo was ist. Und die Abstände werden immer länger. Warum? Weil ich weiß, dass Heilung mir gehört. Und wenn ich mal fall, dann jammer ich nicht rum, sondern dann schüttle ich den Staub ab und stehe auf und gehe weiter. Amen. Auch das ist etwas, was deiner neuen Schöpfung zuteil ist. Dass Jesus sagt, steh auf und geh weiter. Schüttel den Staub ab. Amen. Das dient uns auch manchmal nicht, hochmütig zu werden. Weiter. 7. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Und das steht so oft im Neuen Testament. Lasst euch von niemanden verführen. Wer kann euch denn noch verführen? Ich sage euch, wer der größte Verführer in eurem Leben ist. Ihr selber. Ihr selber seid der größte Verführer in eurem Leben. Ist das wahr? Wenn euch ein Mann oder eine Frau Sex anbietet, auf der Weihnachtsfeier oder sonst wo, ihr entscheidet es. Ihr lügt euch selber an und sagt, einmal ist keinmal. Weiß ja keiner, sieht ja keiner. Doch, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Er sieht sogar an dein Herz. Ist das wahr? Oder du findest einen Umschlag mit Geld im Büro. Denn keiner weiß, dass der da ist. Da kann ich doch mitnehmen. Probier's aus. 7-fach wirst du erstatten. 7-fach. Alles, was gestohlen ist, ist verflucht. Zuhälter. Erzählt mal von seinem Pferdchen. Wisst ihr, was Pferdchen sind? Seine Damen sind die Pferdchen. Und hat mal erzählt von einer 60-Jährigen, die ist in Rente. Und dann kam sie wieder und sagt, ihr ist langweilig, sie will weiterarbeiten. Er hat gesagt, warum ist die so doof? Und dann sagt der Thomas, weißt du was Komisches? All die Frauen sagen, sie machen das 5 Jahre, 10 Jahre, dann haben sie ein Haus, dann haben sie dies, dann haben sie das und dann hören sie auf. Sagt er, ich bin jetzt schon so lange im Business, ich habe noch keine getroffen, die vor 60 aufgehört hat. Noch keine. Und er sagt, weißt du, und so wie sie das Geld reinkriegen, so verrinnt es in ihren Händen. Hurengeld ist null Segen drauf. Ganz im Gegenteil. Sprüche 5 sagt, wer zur Hure geht, ihre Schritte laufen hinab ins Totenreich. Du öffnest dich für den Tod. Da ist kein Segen drauf. Aber das Fleisch sagt dir, komm 5 Jahre, dann hast du's. 5 harte Jahre, dann bist du im Trockenen. Vergiss es. Auf diesem Geld ist kein Segen. Sag mal, kein Segen. Auch bei geklautem Geld ist kein Segen, etc. Bei Betrug, beim Bescheißen, egal wie, woher, ist kein Segen drauf.
Ganz im Gegenteil, das Geld wird wie Säure, das frisst Löcher. Versteht ihr? Wenn wir all das verstanden haben, werden uns nie wieder gelüsten nach irgendeinem Euro, der uns nicht gehört. Ist das wahr? Manchmal muss man durch eine harte Schule, muss es bitter lernen, aber das ist immer noch besser wie gar nichts lernen. Aber viel leichter ist es zu sagen, ja, so ist es, ich lasse es gleich. Man muss nicht immer alles ausprobieren, um zu wissen, dass es so ist. Man muss nicht in die Steckdose fassen zum Beweis, dass da wirklich Strom drauf ist. Das siehst du auch aus wie Elvis. Shake, baby, shake. Aber das ist dann was anderes. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer ist der, der Recht tut? Dein Geist tut alle Zeit Recht. Geh mal in den Geist, wenn du mit jemand Streit hast und richtig zornig auf jemand bist. Ich hoffe, dass du nicht mehr zornig wirst, aber falls. Sag so, ich gehe jetzt in den Geist vom Thomas. Ich bin jetzt total zornig auf die Melli. Zum Beispiel. Geht gar nicht. Du merkst, das geht nicht. Dein Geist kann nicht zornig werden, weil die Veranlagung ist nicht da mehr in deinem Geist. Dein Geist ist rein und heilig. Amen. Bist du im Fleisch? Wow, da geht die Post ab. Dein Fleisch verbündet sich sofort mit dir. Ja, das ist eine blöde Kuh. Ich habe sie schon immer gewusst, wie die aussieht, wie die redet. Auf einmal ist alles schlecht. Und du merkst, das ist wie eine Sackgasse. Du kommst da nicht mehr raus. Bis du zurückgehst in den Geist. Und sagst, egal was da jetzt war, ich vergebe, ich spreche frei, ich spreche los. Und auf einmal geht's dir wieder gut. Der Frieden kommt zurück. Und du merkst, boah, Frieden ist viel besser als Streit. Amen. Deswegen sage ich euch immer, wer ist der größte Prediger in eurem Leben? Ihr selber. Du predigst dir selber, entweder aus dem Geist oder aus der Seele. Seelische Christen reden immer seelisches Zeug. Das ist meistens dummes Zeug, hat mit dem Geist nichts zu tun. Aus dem Geist kommen Dinge, Worte, die sind Geist und Leben. Sie bringen immer Leben. Was du aus dem Geist sprichst, ist immer Leben. Auch beim anderen, was der hört, wenn du einen Satz aus dem Geist sprichst, es empfängt Leben und Freude. Es macht frei, es tut gut, es ist wie Balsam. Wenn die Seele plappert, dann ist es nur Bitterkeit und nichts Gescheites dabei, wo du irgendwie produktiv weiterkommst. Das ist nur, wo du stehen bleibst und merkst, es hat mir jetzt nichts gebracht. Versteht ihr? Deswegen ist so wichtig. Und die Gemeinde, glaube ich, hat es in 2000 Jahren völlig verloren. Zeig mir mal ein paar Christen außer uns hier, die wissen, aus was du bestehst. Geist, Zähne und Leib. Wenn ich das woanders predige, die gucken mich erstmal an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Die merken erstmal minutenlang überhaupt nicht, von was ich rede. Was redet der für ein Zeug? Wisst ihr das genau, das, wo Paulus sagt, wenn ich sündige, bin nicht ich es, sondern ich bin es, der sündigt. Wenn ich nicht sündige, dann will ich nicht sündigen, aber was ich nicht will, das tue ich. Also bin es nicht ich, der es tut, sondern die Sünde. Und wenn du, wo ich das erstmal, war der besoffen oder was? Was schreibt er da für ein Zeug? Ich habe das jahrelang nicht verstanden, dann habe ich gebetet, gesagt, Heiliger Geist, erklär es mir. Und dann habe ich verstanden, habe ich meine Bibel nebendran reingeschrieben. Wenn ich nicht sündigen will, Geist, und dennoch sündige ich Fleisch, dann bin nicht ich es, der sündigt, Geist, sondern ich Fleisch. Auf einmal macht das alles Sinn, mach dir selber die Mühe. Ja, hab's auch schon mal erklärt. Wenn du das verstanden hast, dann brichst du durch. Weil dann gehst du nicht in Verdammnis, wenn du gesündigt hast. Du gehst nicht 3 Wochen ins Jammertal. Du verdammst dich nicht. Sondern du gehst vorwärts und schüttelst es ab und sagst, danke Jesus, und du gibst mir die Kraft, es nicht mehr zu tun. Herr, du veränderst mich. Ich gebe dir die Erlaubnis, das aus meinem Herzen rauszunehmen. Es gibt Sünden, die wir gerne getan haben oder vielleicht sogar noch gerne tun. Gib dem Herr die Erlaubnis, das wegzunehmen, und er tut's. Er nimmt dir nicht weg, was du liebst. Sondern er will, dass du es ihm gibst, dass du ihn mehr liebst als die Sünde. Und dann ist es ganz leicht. Stimmt es? Jesus hat gesagt, liebst du mich, hältst du meine Gebote. Also musst du hinkommen zum Punkt, wo du Jesus mehr liebst als die Sünde. Leute, die christlich aufwachsen, für die ist es so easy going. Leute, die im christlichen Elternhaus aufwachsen, haben es viel leichter. Die haben auch Kämpfe, aber haben viele Dinge viel leichter wie wir, die wir die meisten uns irgendwann bekehrt haben. Weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir es nicht trainiert haben. Aber nichtsdestotrotz, wir geben nicht auf. Amen. Nochmal zurückschwind zu Vers 3. Und da steht etwas vom Reinigen. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wie reinigen wir uns? Durch den Geist. Amen. Indem wir nicht die Sünde groß machen und das Versagen, sondern Christus groß machen. Und sagen, hey, ich bin gereinigt durch das Blut des Lammes. Egal wie oft ich jetzt gesündigt habe, ich reinige mich durch das Wort und ich reinige mich. Bärbel hat heute Morgen gebetet, das Wort macht dich rein, das Blut wäscht dich. Amen. Das ist deine wahre Identität, ist in Christus. Nicht in der Sünde, sondern in Christus. Amen. Und dann fängst du an zu herrschen über die Dinge. Du entmachtest die Sünde, du machst sie wirkungslos. Auf einmal macht's gar keinen Spaß mehr. Denk mal drüber nach. Ich will jetzt keine Hände sehen. Früher hast du bestimmte Dinge nach deiner Wiedergeburt immer noch gern getan. Bestimmte Lieblingssünden, alle von uns. Und die waren so toll. Und dann danach, wie ging's dir danach? Ganz schlecht. Weil du gemerkt hast, das bin immer ich, ich kann das nicht mehr. Es ist nicht mehr mein Wesen, ist das richtig? Und da merkst du schon, niemand braucht dich der Sünde überführen. Der Geist in dir, dein Gewissen macht es schon selber. Du weißt, okay, ich habe es noch getan, aber das bin immer ich. Früher hat es so Spaß gemacht, immer. Es geht nicht mehr. Dein Geist will nicht sündigen und kann nicht sündigen. Amen. Und das ist unser absolutes Vorrecht. Und nochmal zurück zu Vers 1. Seht, welche Liebe hat der Vater uns gegeben. Die Zeit ist rum. Ich muss Gas geben noch 30 Sekunden. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort und ich bete, Heiliger Geist, dass du es jedem Einzelnen aufschließt. Nicht nur heute Morgen, sondern auch in Zukunft. Und jeder, der das hört, dass du ihm aufschließt, wie sehr du uns liebst und dass du dich nie ändern wirst. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Vater. Du liebst uns durch und durch. Und diese Liebe ist alles, was wir brauchen. Dieses Verständnis, dass du uns liebst durch und durch und zwar bedingungslos. Und das heilt uns, das befreit uns und es hält uns auf dem guten Weg, den wir gehen in Christus Jesus. Amen.